Hochschulradio Düsseldorf. Soundskala. Der Podcast.
Mit Dennis Rettberg.
Und Julia Rieger.
Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer das Ganze haben möchtet. Der Podcast hat verhältnismäßig lange tatsächlich geschwiegen. Wir haben so ein bisschen was Sommer-Herbstpause gemacht. Zwischendrin. Es ist viel passiert, aber es gibt natürlich auch deswegen auch einige Themen, die wir nochmal aufgreifen sollten. Und Julia und mir ist in der Zeit auch noch ein Thema aufgekommen. Ja, über das redet man jetzt vielleicht nicht so gerne, aber wir sollten es trotzdem tun, einfach nur so als Selbsthilfegruppe mäßig.
Auf jeden Fall, oder? Also ich finde so Guilty Pleasures, das ist auf jeden Fall was, worüber wir viel mehr sprechen sollten. Weil warum sind die eigentlich Guilty und was sind Pleasures? Also ich finde so ein bisschen, da muss man mal reingehen, warum reden wir da nicht drüber, wenn es doch eigentlich gar nicht so schlimm ist, oder?
Genau, also wir sind ja momentan in der Gesellschaft auch in einer Phase, wo wir dann auch mal Tabus brechen und Guilty Pleasures, unser großes Thema heute, das ist halt auch so etwas, ja, wie der Name dann eben auch schon sagt, ne? Wir fühlen uns auch ein bisschen schuldig, wenn wir das dann eben tun, so, wenn wir das also eine Serie gucken oder eben auch Musik hören. Heute eben Soundskala Podcast soll es dann eben auch mal um die Musik gehen. Aber ich würde dann einfach auch mal einsteigen, Julia, ne? Was sind denn eigentlich so Guilty Pleasures? Und da haben wir gerade eben noch vor der Aufzeichnung des Podcastes etwas nachgeguckt. Nämlich das sogenannte Webster Dictionary. Das ist auch eines der etwas älteren englischen Wörterbücher, so ein bisschen mit dem Duden vergleichbar. Und dort steht als Definition von Guilty Pleasure something pleasurable that induces a usually minor feeling of guilt. Auf Deutsch übersetzt, kurz gesprochen wie, naja, etwas, was durchaus Spaß macht, ne, aber durchaus ein kleineres Gefühl der Schuld mitschwingt, ne. Und ich glaube, natürlich beschreibt es das Wort auch ziemlich gut, aber es beschreibt auch tatsächlich, wie ein Guilty Pleasure in der Gesellschaft heute gesehen wird, ziemlich gut.
Ganz genau, man muss es irgendwie immer so ein bisschen für sich behalten oder wenn es dann öffentlich wird, sagt man sofort so, ah ja, aber das ist halt mein Guilty Pleasure. So, man tut so, als man weiß, es ist eigentlich nicht angesehen in der Gesellschaft, zum Beispiel diese Musik zu hören und tut dann aber so, ja, aber es ist ja okay, weil es ist ja nur mein Guilty Pleasure und das ist dann ja auch nicht so dramatisch und ich mache das ja auch nur zum Spaß und ich weiß ja, dass es nicht cool ist, das zu machen. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum man das eigentlich macht, weil wenn ich Musik gerne höre, ist es doch eigentlich egal, ob alle anderen jetzt sagen, oh ja, diese Band, die ist wirklich sehr hochwertig oder ob ich halt einfach gerne ab und zu mal was höre zum Abschalten.
Ja, das stimmt. Also wenn ich mir jetzt mal so ein paar Beispiele durchdeduziere, durchgucke, woran das denn so liegen könnte, ne? Dass man sagen, nee, erzähle ich lieber nicht. Ne? Also was so als klassisches Guilty Pleasure heute gesehen wird, Britney Spears wäre es, glaube ich, tatsächlich.
Schuldig.
In allen Anklagepunkten wahrscheinlich. Backstreet Boys ist auch...
Schuldig.
Ich gehe mal weiter. Helene Fischer?
Ah, jetzt muss ich passen, Gott sei Dank.
Ich habe Hoffnung.
Aber ist Helene Fischer ein Guilty Pleasure? Weil es ist ja in der Gesellschaft eigentlich total anerkannt. Also sie kann ja nicht so erfolgreich sein, wenn nicht so viele Menschen ihre CDs kaufen würden oder halt zu ihren Konzerten gehen würden. Ich glaube, es ist halt so in einem gewissen, also in meinem Umfeld zum Beispiel kenne ich kaum jemanden, der Helene Fischer gerne hört. Aber da würde ich halt sagen, wenn dann jemand anfängt, so, ah, okay, vielleicht Guilty Pleasure, aber so insgesamt in der Gesellschaft würde ich es eigentlich nicht als Guilty Pleasure bezeichnen.
Es hat einen Grund, warum ich gerade Helene Fischer mit aufgezählt habe. Aus dem Grunde, weil genau das nämlich jetzt die Frage ist. Und ich glaube, das kommt auch zum Pudels Kern, weil ein Guilty Pleasure wird natürlich auch, klar, wir haben jetzt gerade die Definition vom Webster Dictionary gesehen und beziehungsweise gehört. Aber die Frage ist auch, wer definiert das? Denn damit man sich schuldig fühlen muss, wenn du jetzt zum Beispiel die Backstreet Boys hörst, ne, muss ja auch ein Schuldbewusstsein entstehen. Und da sind wir dann schon wieder in so Sachen wie von Ferdinand von Schirach oder sowas. Und dann gehen wir wieder in Ecken rein, wo ganz andere Worte sind. Wer, bitteschön, gibt dir das Gefühl der Schuld? Du hast es gerade gesagt. Warum, wenn ich die Backstreet Boys höre, warum fühle ich mich dann insgeheim schuldig? Und ich glaube, dass es nämlich etwas ist, wo die Gesellschaft sagt, ja, das ist eigentlich verpönt, es zu hören, weil es zum Beispiel kein großes Niveau hat oder sowas oder nicht mehr hat oder, oh mein Gott, da waren wir ja noch alle jung und da haben wir das gehört und das war ja,
aber sowas würden wir ja heute nicht nochmal hören, weil das war ja damals eben. Und da hatte man noch nicht so den Anspruch oder was, keine Ahnung.
Das
war
ja eine Jugendsünde, ne? Also wenn wir das auch auf Filme oder Serien mal ausweiten, das ist ja genauso. Und da ist jetzt eben die Frage, Helene Fischer, ja oder nein? Denn rein vom Erfolg her ist Helene Fischer natürlich kein Guilty Pleasure. Das stimmt.
Ja, aber halt eben, wenn ich jetzt, glaube ich, zu meinen Freundinnen komme und sage, hey, ich habe Karten für Helene Fischer, wer kommt mit? Gucken die mich alle an und sagen, Alter, sind Verstand verloren. Weil es halt in gewissen Gruppen oder halt in meinem Umfeld einfach überhaupt nicht die Musik ist, die gerne gehört wird. Und da ist dann halt eher so dieses Verpönte, so, ja, da ist es halt super wenig Anspruch. Weil es halt, ich glaube, die Argumentation ist meistens, es ist halt total anspruchslos und immer das Gleiche. Und ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass diese Musik keine Daseinsberechtigung hat. Ich meine, sie ist damit erfolgreich und man sollte da einen großen Respekt vor haben und auch vor allen Menschen, die das gerne hören. Jeder darf ja eben genau das hören, was er oder sie möchte. Eigentlich sollte es auch eben ohne diese Schuldzuweisungen sein, aber irgendwie entstehen sie halt trotzdem, weil man sich irgendwie immer dann selber in die Opposition auch drückt, weil man Angst hat, von irgendwem kommt ein dummer Spruch. Und wir alle hören nicht gerne, wenn irgendjemand uns einen Spruch reindrückt für etwas, was wir eigentlich gerne mögen.
Richtig, das glaube ich auch. Ein Guilty Pleasure entsteht, finde ich, eigentlich erst dann. Okay, es entsteht sowieso in der eigenen Psyche, aber es entsteht auch im Kontext, und da sind wir schon fast ja bei sozialwissenschaftlichen Modellen, fällt mir ein, wir grasen ja alles ab irgendwie heute, sind wir auch schon fast dann im Kontext zur Gesellschaft. Psyche und Gesellschaft, und da wird dann ein Guilty Pleasure irgendwo drin definiert, weil du hast es gerade gesagt, ja, wenn du jetzt Karten für dich und deine Gang kaufst, für Helene Fischer, kann auch Andrea Berg sein, falls ihr Helene Fischer-Fan sein solltet, das geht natürlich nicht nur dagegen, es ist ja nur ein Beispiel, ne? Auch Andrea Berg ist sehr erfolgreich zum Beispiel. Da ist dann natürlich auch wieder die Frage eben, okay, die Freundinnen oder die Freunde sagen, höre ich nicht, ne? Aber warum dann ausgerechnet, sag mal, spinnst du, ne? Die Personen haben ja eben diesen Erfolg. Und welche oder ab wann ist die Musik vielleicht auch zu cheesy, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich dann ein Guilty Pleasure. Also, um es mal so zu fragen, wo würdest du dann den Cut ziehen? Also ist dann, also du hast gerade bei Britney Spears auch gesagt, ja, ich bin schuldig, ne? Ist es vielleicht ein klares Beispiel, aber wäre ein Felix Jen zum Beispiel auch schon ein Guilty Pleasure oder ein Robin Schulz? Denn wenn wir sagen, einfach die Innovation der Musik ist dafür ein Grund oder dass es halbwegs eingängig klingen muss, dann ist ja die halbe Popmusik inzwischen schon Guilty Pleasure.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Beachtung der Band oder der Musikerin, des Musikers in der Gesellschaft. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Felix Jähn. Seine Musik ist in den Charts, die wird gespielt, die ist irgendwie dann doch hoch angesehen, auch wenn sie halt nicht unbesonders neu ist, finden das alle irgendwie cool. Und da entsteht es halt einfach nicht, weil niemand irgendwie jetzt sagen würde, der ist uncool. Bei den Backstreet Boys sieht es dann schon wieder vielleicht ein bisschen anders aus, in unserer Generation jetzt. Die waren halt cool, in Anführungszeichen, als unsere Eltern noch ein bisschen jünger waren. Und selbst damals waren sie halt die Boyband, die so ein bisschen belächelt wurde. Naja, die tanzen halt so ein bisschen und machen Musik. Also sie waren halt nie, sie wurden nie besonders ernst genommen. Und ich glaube halt, dieses Bild, was von einer Band in der Gesellschaft gezeichnet wird, wenn es halt ein bisschen negativer ist und die Musik dann auch noch halt in dieses einfache Muster fällt, dann kann das halt relativ schnell entstehen, weil dann halt anscheinend auch die Fanbase kleiner ist. Und wenn ich halt in meinem Umfeld auch niemanden habe, der das auch gerne hört, kann das, glaube ich, auch noch das begünstigen. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil ja jeder das komplett individuell macht. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, also wenn jemand mich fragt, welche Musik ich gerne auch mal so höre, dann sage ich ganz offen, Britney Spears, Backstreet Boys, finde ich cool, höre ich manchmal gerne. Ist jetzt nicht besonders toll oder neu, aber ich mag das, ist so meine Kindheit. Also ich würde mich da niemals für schämen, weil es ist halt Musik, es macht mir Spaß. So what?
Eben. Es ist nun mal die Musik, die jemanden prägt. Und klar, wenn wir jetzt einfach mal auf die Jahrzehnte schauen, wir könnten jetzt auch eine Jahrzehnteanalyse machen und gucken, wie waren die 2000er bitteschön dann eben ja zusammenkomponiert und könnten das durchsezieren, aber ich glaube, dann dauert der Podcast heute 3 Stunden, deswegen machen wir das nicht. Um es kurz zu machen, die 2000er waren natürlich auch sehr von diesem, ja, Pop-Rap auch so ein bisschen was dann oder diesem ja auch leichten Gangster-Image noch geprägt, was sich in den 90ern natürlich schon durchgesetzt hat. Die 90er waren natürlich auch schon sehr stark geprägt von Rap, von Tupac zum Beispiel, dann auch Fanta 4, die da in den 90ern groß rausgekommen sind, Fettes Brot nicht zu vergessen. Und was dann Anfang ja der 2000er, Ende der 90er noch groß gekommen sind, diese Boy- und Girl-Bands gewesen. Und das hat sich dann irgendwo mit gemischt und heutzutage wird viel, weil wir das heute, wir haben es heute noch, One Direction, 5 Seconds of Summer, das sind ja
aber
auch
One Boybands. Direction wäre zum Beispiel auch wieder so ein Beispiel für viele Menschen, wo die sagen, das ist ein Guilty Pleasure. Also halt für viele junge Mädchen war das natürlich nicht so oder auch Jungs in dem Alter. Aber ich weiß, dass damals, als die relativ groß wurden, so mit in der ersten Zeit, das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, da war ich in der Schule und da hat man halt so, ja, aber ich mag halt auch nur das eine Lied von denen. Also hat es immer sofort gerechtfertigt. Ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel dafür
nochmal. Ja, Guilty Pleasures gibt es, würde ich sagen, tatsächlich in jeder Zeit. Und heute sagen wir über die No Angels oder Broses oder was auch immer, wenn wir da
no
mal bleiben,
Angels.
Sagen wir auch, ja, ist auch sowas. Weil es sowas tatsächlich heute in diesem Format vielleicht nicht mehr ganz so gibt. Auch durch Casting-Gedöns halt. Aber ja, bleiben wir mal bei One Direction, weil es wirklich in der Gegenwart ist. Ich glaube, in der Gegenwart nimmt man das nicht so ganz wahr, beziehungsweise steht man vielleicht auch erstmal nicht so dazu und kokettiert damit, wie in der Definition, die wir ganz am Anfang gehört haben. Ne? So nach dem Motto, ja, ich bekenne mich meiner Schuld quasi und gebe das offen zu.
Ja.
Bei One Direction ist nämlich dann auch wieder die Frage, die Typen sind verdammt erfolgreich und gucken wir mal, was die Leute solo jetzt machen. Und ich glaube, also ich persönlich muss sagen, One Direction als Gruppe habe ich auch grauenhaft gefunden. Aber jetzt,
bis auf das eine Lied, weißt du?
Tatsächlich, Story of My Life ist der einzige Song gewesen, den ich von denen halbwegs erträglich fand. Der Rest war nichts anderes als Jungsgeheule. Ja, falls ihr auch Fans von One Direction seid, ich weiß, ich ziehe mich gerade sehr viel Hass auf mich, aber ich bin fähig, es zu ertragen.
Ja, aber Geschmäcker sind ja auch verschieden, ne?
Eben.
Also.
Aber jetzt, wo sie solo sind, ne? Also Zayn zum Beispiel oder Harry Styles. Was die machen, ist richtig cool. Also bestes Beispiel dafür ist Sign of the Times von Harry Styles.
Das
der,
ist ein
der
gutes
Typ,
Lied.
Das ist ein gutes Lied, wo sogar Noel Gallagher, der jetzt mit Sicherheit nicht der Priester in der Kirche ist, also der kann gut austeilen. Und der hat, wenn ich mich, das mache ich jetzt gerade aus dem Kopf, habe ich leider nicht recherchieren können, hat, glaube ich, mal gesagt vor ein paar Jahren, als das rauskam, dass sogar seine Frau gesagt hätte, hey, ist ganz gut, ne? Und wo er dann gesagt hat, ja, ist besser, als ich gedacht habe. Ne? Also wenn sogar schon ein Noel Gallagher das eben sagt. Und er thematisiert dort in dem Song natürlich auch, ich meine, er thematisiert dort sogar den Tod als solches. Und das sind natürlich auch Sachen von einer Größe, da entwächst du das Ganze. Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim Schlussthema, was wir für Guilty Pleasures eigentlich heute eben sagen können. Nämlich, wie kann man diesem vielleicht doch entwachsen, diesem Schuldstatus? Muss man das überhaupt dann eben immer aufladen? Und ich glaube, Harry Styles zeigt, wie man da rauskommen kann. Aber Take That ist auch noch so ein Beispiel. Als sie ihr Comeback gewagt haben, sind sie erwachsener gewesen und haben auch noch gezeigt, hey, wir sind auch noch mehr als dieses Teenie-Image, was wir mal hatten. Wir sind reif geworden. Und ja, ich glaube, das teilen sich Harry Styles zum Beispiel auch Zayn etc., aber die machen halt ein bisschen was anderes, Zayn und Co., deswegen würde ich Harry Styles da erstmal rauspicken und dann eben Take That. Ich glaube, gute Wege, wie man erwachsen werden kann.
Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist auch einfach nochmal so ein anderer Punkt, dass man vielleicht aufhören sollte oder dass wir alle aufhören sollten, zu sagen so, oh, das ist jetzt aber gerade nicht das, was mir gefällt und das ist bestimmt irgendwie jetzt nicht die krasseste Musik auf der Welt, weil ich kann ja nicht definieren, was jetzt gute Musik ist und was nicht, weil das total subjektiv ist. Ich kann natürlich nach Kriterien gehen und sagen, ja, hier, das ist ein reiferer Song oder da sind halt die, der Text ist toll oder die musikalische Aufbereitung ist innovativ, die ist gut gemacht. Das sind natürlich Kriterien, aber ob das gut ist für mich, kann immer nur ich selber entscheiden und ich weiß nicht, vielleicht sollten wir einfach alle aufhören, uns dafür zu schämen, was wir gerne manchmal hören, weil nicht, also die meisten Playlists sind ja gemischt, so, ne? Deswegen.
Ja, das stimmt natürlich. Ne? Es ist halt auch immer eine Frage von Niveau. Also welches Niveau hat sowohl die Gesellschaft von einem Künstler, einer Künstlerin, einer Band und auch, ja, wie ist diese Person bekannt geworden? Was habe ich dann eben für ein Bild davon? Muss man kurz so sagen, auch, also das ist egal, ob wir jetzt ein Bild von den Queens of the Stone Age haben, da werden wir jetzt vielleicht sagen, wow, ja, die haben den Stoner Rock richtig weit nach vorne gebracht. Ja, das sind auch Veteranen, vor denen ich Hochachtung habe. Das ist sehr niveauvoll, ne? Das ist jetzt vielleicht das eine. Werden aber vielleicht auch andere sagen, die damit gar nichts anfangen können, was ist denn das eigentlich für eine Grütze, ne? Genauso aber auch mit Pietro Lombardi, wo ich sage, ja, wo du jetzt anfängst zu kichern, wo ich anfange, leicht darüber zu lächeln und schon auf mich achten muss, dass ich keinen Rant loslasse.
Ja, aber es hat halt genauso auch seine Berechtigung und die Fankultur und das ist auch eben, da sollte sich niemand für schämen müssen, dass man das gerne hört eigentlich.
Richtig, und ich glaube, das ist auch wieder ein Zeichen für unsere aktuelle Gesellschaft, um da den Bogen zum Anfang wieder zu schließen. Wir sollten uns alle einfach vielleicht mehr umarmen.
Bin ich voll dabei. Finde ich eine gute Idee.
Ja. In einer Welt, wo viel geredet wird, in einer Welt, wo einfach auch viel Hass herrscht. Einfach mal mehr umarmen. Die Musik ist doch eine schöne Methode davon. Ne?
Auf jeden Fall.
Vielleicht ja auch mit den kommenden Songs und Alben, die ja jetzt bald rauskommen, beziehungsweise vielleicht auch schon rausgekommen sind.
Alben to watch.
Ihr kennt das Spiel, wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt. Zum Ende des Podcasts eines Monats gucken wir mal so drauf, was denn ja so noch rauskommt, beziehungsweise gerade so auf den Markt gekommen ist und wo wir uns besonders eben drauf freuen. Und Julia, ich bin auf deinen Tipp schon mal neidisch, so viel kann ich schon sagen.
Ja, ich freue mich auch voll, dass ich das heute verkünden kann, beziehungsweise wahrscheinlich haben es die meisten schon mitbekommen, aber die Leoniden haben am 26. Oktober ihr neues Album veröffentlicht, das heißt Again. Ist das zweite Album von denen, finde ich ganz cool, dass sie es dann Again genannt haben. Ist halt dann nicht so, wir haben das gleich gemacht, sondern wir haben nochmal uns ausprobiert im Studio. Fand ich schön, 2 Jahre Arbeit stecken da nämlich drin und die Band hat gesagt, sie ist dabei total zusammengewachsen. Die machen so eine Art Indie-Pop-Rock, der wirklich ziemlich cool ist. Also es ist halt nicht das, was man schon kennt, sondern irgendwie neu. Und ich finde es wirklich, wirklich toll. Ich habe die dieses Jahr auf einem Festival gesehen. Zum ersten Mal hatte die vorher so gar nicht auf dem Schirm, aber die haben die Bühne so gerockt. Das war richtig, richtig cool. Und das neue Album ist ein bisschen, da steckt mehr Arbeit drin als im ersten, haben sie gesagt. Im ersten waren auch Lieder drauf, die schon relativ alt waren, die die halt mit sich rumgetragen haben. Und fürs zweite Album haben sie halt wirklich von Anfang an immer geguckt, okay, wir schreiben jetzt das Lied, wir gucken zusammen nach den Instrumenten, nach dem Arrangement und dann wird das aufs Album gepackt, nur wenn es uns wirklich allen super gefällt. Und da ist ein ziemlich, ziemlich cooles Album rausgekommen, über das ich mich wirklich sehr freue.
Ja, ich habe teilweise auch schon reingehört, noch nicht komplett, aber das, was ich gehört habe, ist auch ziemlich stark. Ich habe mit den Leoniden letztes Jahr mal ein Interview gehabt und habe die da auch sehr aufgeräumt dann erlebt und aber trotzdem eben auch sehr, sehr spaßig. Also mit anderen Worten, die wissen schon, was sie machen und sie haben mir damals auch gesagt, dass sie halt alles, ja, was sie so als Band machen oder als Band vertreiben, dann eben auch nur in die Hände geben, wo sie auch wirklich Vertrauen drin haben. Mit anderen Worten, sie behalten es dann auch irgendwo in ihrer, in Anführungszeichen, Bandfamilie. Und ich glaube, das macht hier auch viel aus. Es ist keine Band wie jede andere und ich habe das Gefühl, von denen könnten wir auch international nochmal was hören, weil dieser Sound schon sehr international ist, sehr modern. Die Frage ist halt nur eben, wie weit geht das dann eben noch fort? Und Songs wie Kids sind da ja auch absolut, absolute Ohrwürmer.
Ich liebe dieses Lied, es ist so unfassbar gut.
Ich kann schon sagen, es wird ja im Dezember auch wieder die Soundskala Top 15 geben, den Jahresrückblick der Soundskala und ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich mit diesem Song anstelle. Er wird zumindest auf der Shortlist stehen, das kann ich schon sagen. So, kurzer Blick noch von mir, auf was freue ich mich? Ich freue mich auf ein, ja, nicht auf ein Album tatsächlich, es ist eine EP, die rauskommt. Am 20. November ist das, nämlich von Sam Fender, die Dead Boys EP. Auf Sam Fender, den jungen Mann aus Newcastle-upon-Tyne, aus dem Norden Englands, freue ich mich wirklich schon sehr, sehr lange. Der Mann, der weiß nämlich, was er tut, ist Anfang des Jahres von der BBC schon als Newcomer des Jahres oder quasi als Newcomer, den man mal so ein bisschen am Auge behalten sollte, schon gehighlightet worden und hat mit Play God einen ersten richtig geilen Track rausgehauen. Ein sehr dystopisches Lied, das in der nahen Zukunft angesiedelt ist und auch so diktatorische Elemente dann verarbeitet. Auch im Video sehr, sehr interessant, sich das mal anzugucken. Es ist alles ein kleines Kunstwerk, finde ich. Und das wiederum zieht er dann auch noch musikalisch auf eine Ebene, die absolut atmosphärisch genial ist. Und er schafft es trotzdem sehr eingängig dabei zu bleiben und den Rock so bluesig, aber schon fast wieder poppig dann darzustellen, dass man auch wieder mitsingen kann. Jetzt gab es noch Songs wie Millennial dieses Jahr oder Dead Boys, ein namensgebender Song von der EP jetzt vor kurzem. Und der Mann hat einiges drauf und ich freue mich sehr auf sein Debütalbum. Das wird wahrscheinlich dann auch was dauern, wenn er jetzt erst die EP hat. Hat vor kurzem auch einen Major-Label-Vertrag unterschrieben. Also Sam Fender dauert noch ein bisschen, 20. November, aber den muss man auf der Rechnung haben.
Werde ich mir anhören, wenn du das jetzt schon so anpreist.
Ja, also gut, ich habe jetzt hier auch nicht das Recht auf Vollkommenheit oder sowas, ne? Aber auf jeden Fall, den Mann, den beobachte ich schon seit ein paar Monaten und der ist, wenn man so möchte, Redberg geprüft.
Stempel.
Richtig, Punkt, Ende, Schluss aus. Ne? Ich hoffe, für euch war was dabei, dass ihr von den Guilty Pleasures, die wir heute diskutiert haben, auch noch was mitnehmt und dass ihr dann auch raus in die Gesellschaft gehen könnt, euch alle mal ein bisschen umarmt mit den Guilty Pleasures. Und wer weiß, wenn ihr diesen Podcast gerade vielleicht so in der Bahn hört, auf dem Weg zu den Hochschulen, ne, fragt doch einfach mal die Person neben euch, na, was ist denn euer Guilty Pleasure so, ne? Die Person guckt euch vielleicht erstmal komisch an, aber fragt euch, ne? Kommt auch mal irgendwie zusammen und würde mich auch freuen, wenn da noch was eben dabei ist. Ja, auf jeden Fall dann danke fürs Zuhören, was das betrifft. Wenn ihr mal Themenideen habt oder sonst irgendwie Feedback etc. und so weiter und so fort, musik@hochschulradio.de, schreibt mir da gerne und dann können wir mal gucken, was in den nächsten Monaten noch alles diskutiert wird. Ja, und ansonsten schöne Zeit noch, bis zum nächsten Mal und danke auch an dir, Julia.
Sehr gerne. Ja. Tschüss.
Und mein Name ist Dennis Redberg, das ist Julia Rieger. Sendeverantwortlich für diesen Podcast ist Tim Neumann und wie immer, egal was er macht, macht's gut.